Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit den 5 Durchführungswegen der Betriebsrenten. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, den Betriebsprüfer Alexander Tauchert. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Betriebliche Altersversorgung wird von immer mehr Institutionen thematisiert, nicht nur von unseren PolitikerInnen, wie beispielsweise Andrea Nahles, die gar ein Betriebsrentenstärkungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Laut dem Deutschen Institut für Altersvorsorge sind gerade die betriebliche Altersversorgung die beliebtesten Anlageformen unter jungen Erwachsenen in Deutschland. Andere Produkte wie Aktien, die Riester-Rente oder ein Bausparvertrag sind deutlich unbeliebter. Allerdings ist das Wissen darüber gering. 2 Drittel können das Konzept der Betriebsrente nicht erklären. Grund genug für Arbeitswelt im Wandel, die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten zu analysieren. Zunächst die Frage, wie bekommt man denn eine Betriebsrente?
Eine Betriebsrente wird vom Arbeitgeber gewährt. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Betriebsrentengesetz. Das Gesetz sieht 5 verschiedene Durchführungswege vor. Die Direktzusage, die Unterstützungskasse, die Pensionskasse oder den Pensionsfonds und die Direktversicherung.
Bitte langsam, das ist nicht jedem bekannt. Das müssen wir wiederholen. Es gibt die Direktzusage, die Unterstützungskasse, den Pensionsfonds, die Direktversicherung und die Pensionskasse.
Kann ich selbst dabei bestimmen, welchen Durchführungsweg ich wählen kann?
Nein. Letztlich ist es der Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung zusagt. Insofern entscheidet auch der Arbeitgeber, auf welchem Durchführungsweg die betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird. Der Arbeitnehmer hat gesetzlich einen Anspruch darauf, dass er einen Teil seines eigenen Arbeitsentgelts in eine betriebliche Altersversorgung umwandeln kann.
Aha, das klingt dann bereits so, dass der Arbeitgeber nur das anbietet, was ihm selber auch nützt. Liege ich da mit meiner Annahme falsch?
Naja, der Arbeitgeber wird nur schwerlich das anbieten, was für ihn selber unangenehm ist. Der Idealfall ist, dass sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer über den entsprechenden Durchführungsweg einigen. Gesetzlich kann sich der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer durchsetzen, wenn er als Durchführungsweg die Pensionskasse oder den Pensionsfonds vorsieht. Neu ist die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber eine sogenannte reine Beitragszusage abgibt. Dies funktioniert allerdings nur, wenn diese Möglichkeit über die Tarifvertragsparteien möglich ist. Auch hier setzt sich der Arbeitgeber regelmäßig durch. Lediglich in dem Fall, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer keine Einigung zustande kommt, sieht das Gesetz vor, dass dann der Arbeitgeber verpflichtet ist, für den Arbeitnehmer eine Direktversicherung abzuschließen.
Was sind denn die Unterschiede dieser Durchführungswege?
Letztlich entscheidet der gewählte Durchführungsweg darüber, wie die eingesetzten Mittel verwandt werden können.
Na, dann beginnen wir doch mal mit der Direktzusage. Was hat eine Arbeitgeberin von einer Direktzusage?
Dies ist der einfachste Fall der betrieblichen Altersversorgung. Es ist auch der Grundfall. Der Arbeitgeber sagt dem Arbeitnehmer zu, dass er im Alter oder auch der Invalidität einen bestimmten Betrag monatlich zahlen wird. Es kommt hier zu einem Vertrag, dass der Arbeitnehmer neben dem normalen Lohn auch eine Versorgung im Alter bekommt. Das Alter und die Höhe gibt dabei der Arbeitgeber vor.
Bekommt der Arbeitnehmer dann Geld aus dieser Direktzusage?
Gibt es eine Direktzusage des Arbeitgebers, ist es möglich, dass der Fall eintritt, dass der Arbeitgeber tatsächlich eine betriebliche Altersversorgung auszahlen muss. Da hier eine Direktzusage vorliegt, hat der Arbeitnehmer direkt einen Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf Zahlung der betrieblichen Altersversorgung. Technisch handelt es sich für den Arbeitgeber um eine ungewisse Verbindlichkeit. Denn im Fall der Zusage ist noch gar nicht klar, ob der Arbeitgeber jemals überhaupt etwas für die betriebliche Altersvorsorge ausgeben muss. Es kann ja sein, dass der Arbeitnehmer schon in jungen Jahren verstirbt und keine nahen Angehörigen hat. Für diese ungewisse Verbindlichkeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der gesetzlichen Grenzen in seiner Bilanz eine Rückstellung zu bilden. Die Rückstellung vermindert den aktuellen Gewinn des Unternehmens. Nachdem die Auszahlung der betrieblichen Altersversorgung erst Jahre später erfolgen wird, ist die Rückstellung aber nicht auf einen Schlag zu bilden, sondern sie baut sich über die Jahre hinweg auf. Insofern kann der Arbeitgeber als Unternehmer seinen eigenen Gewinn über viele Jahre hinweg vermindern. Das ist gut für das Unternehmen, denn solange die Rückstellungen aufgebaut werden, kann sich das Unternehmen verbessert von innen heraus finanzieren, da es verstärkt über liquide Mittel verfügt.
Muss der Arbeitnehmer die Rückstellungen versteuern?
Solange die Rückstellung gebildet wird, erhält der Arbeitnehmer noch gar nichts. Insofern muss er in der Ansparungsphase auch nichts versteuern. Auch Beiträge zur Sozialversicherung fallen hier noch nicht an.
Und was sind die Vorteile für das Unternehmen?
Einerseits mindern sie den Gewinn, wodurch die Steuerlast des Unternehmens erst einmal gesenkt wird. Im gleichen Zug wird die Liquidität des Unternehmens erhöht. Und das kann der Innenfinanzierung dienen. Zur Absicherung gegen eine mögliche Belastung der Liquidität durch sogenannte Bilanzsprungrisiken ist es möglich, eine unter Umständen kongruente Rückdeckungsversicherung abzuschließen. Rückdeckungsversicherungen werden bilanziell seit der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes mit den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen saldiert und unter dem Passiva ausgewiesen.
Was ist denn eine Innenfinanzierung?
Naja, Innenfinanzierung heißt, dass die Mittel nicht von außen kommen, sondern vom Unternehmen selbst. Also die liquiden Mittel sind schon im Unternehmen, sie werden halt anders eingesetzt. Allerdings ergeben sich bei den Rückdeckungsversicherungen seit mehreren Jahren Probleme dadurch, dass die entsprechenden Versicherungen regelmäßig das Kapital nur zu einem niedrigen Zinssatz bewerten. Wegen der allgemeinen niedrigen Zinsen kann die Versicherung, die das Geld ja sicher anlegen muss, selbst nur wenig Erträge erzielen. Das führt dazu, dass das Sicherungsmittel der Rückdeckungsversicherung erheblich mehr kosten wird als in früheren Jahren.
Wann bekommt der Arbeitnehmer jetzt irgendetwas?
Solange sich die Rückstellung aufbaut, erlangt der Arbeitnehmer überhaupt nichts. Insofern fällt hier auch keine Lohnsteuer an, die bei einer normalen Lohnerhöhung anfallen würde. Auch fallen hier keine Beiträge zur Sozialversicherung an. Weder für den Arbeitnehmer noch für den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer erhält, wie gesagt, noch gar nichts. Und wenn schon der Arbeitnehmer nichts erhält, dann kann es auch keinen Arbeitgeberanteil in der Sozialversicherung geben.
Das klingt jetzt durchaus verlockend für die Arbeitgeberin. Der Gewinn wird weniger, weil das Geld für eine Altersversorgung der Mitarbeiter verwendet wird. Gut für den Unternehmer, schlecht fürs Steuersäckel. Und später dann gut für den Arbeitnehmer und auch gut fürs Steuersäckel. Denn der Arbeitnehmer muss seine Rente ja versteuern.
Nicht so schnell. Es gibt da auch ein Problem für den Arbeitgeber in der sogenannten Auszahlungsphase, wenn er die zugesagte betriebliche Altersversorgung auszahlen muss. Technisch erfolgt dies dadurch, dass er die einst gebildeten Rückstellungen auflöst. Dies ist ein Vorgang, der letztlich gewinnneutral ist. Mit anderen Worten kann der Arbeitgeber, obwohl er hier jetzt einen tatsächlichen Mittelabfluss erleidet und Liquidität verliert, diesen Mittelabfluss nicht mehr als Aufwand darstellen. Nachdem man aus Rückstellungen auch kein Geld nehmen kann, erleidet der Unternehmer tatsächlich den Mittelabfluss aus der Bank oder aus der Kasse.
Und was bedeutet das?
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum der Arbeitgeber zur Rückdeckungsversicherung greift. Weil der spätere Mittelabfluss nachteilig ist, schließt der Arbeitgeber die Rückdeckungsversicherung, um später die Betriebsrente zahlen zu können. Letztlich handelt es sich dabei um eine Forderung des Arbeitgebers gegen die Versicherung, die er in seiner Bilanz mit aufzunehmen hat. Wenn er die gesamte Direktzusage durch eine Rückdeckungsversicherung rückdeckt, spricht man auch von einer kongruenten Rückdeckungsversicherung.
Also diese Rückdeckungsversicherung ist eine Art Versicherungsschutz. Wird daran der Arbeitnehmer beteiligt?
Nein, überhaupt nicht. Für diesen Versicherungsschutz muss der Arbeitgeber allein aufkommen. Diese Versicherung dient nur dem Arbeitgeber, hat mit dem Arbeitnehmer gar nichts zu tun. Wir müssen noch einmal zurück zum Arbeitnehmer in der Auszahlungsphase kommen. In der Tat bekommt er jetzt tatsächlich Zahlungen aus der Direktzusage des Arbeitgebers. Dies wird steuerlich als Versorgungsbezug bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Tätigkeit gesehen, der entsprechend zu versteuern ist. Hier kommt es nun teilweise zur Berücksichtigung eines Versorgungsfreibetrages und eines hinzukommenden Zuschlags. Allerdings werden diese Beträge kontinuierlich abgesenkt. Ab dem Jahr 2040 wird es gar keinen Versorgungsfreibetrag mehr geben.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt muss alles versteuert werden.
Ja, aber das ist ja nur die Steuer. Es kommt auch noch die Sozialversicherung. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind Renten der betrieblichen Altersversorgung als Versorgungsbezüge sogenannte beitragspflichtige Einnahmen. Und bei Versorgungsbezügen zahlt das Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung, also der Arbeitnehmer, den gesamten Beitrag. Der Arbeitgeber zahlt hier nichts. Gleiches gilt dann auch für die gesetzliche Pflegeversicherung. Auch hier trägt das Mitglied den vollen Beitragssatz.
Und das nennt man dann Doppelverbeitragung.
Das wird so genannt. Allerdings ist der Beitragssatz halt insgesamt festgesetzt auf zum Beispiel 15,5%. Als Arbeitnehmer zahlt man halt ungefähr die Hälfte und auf die betriebliche Altersversorgung darf man halt die vollen 15,5% dann zahlen.
Wechseln wir zum nächsten Durchführungsweg. Was hat die Arbeitgeberin von einer Unterstützungskasse?
Die Unterstützungskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung. Das Besondere hier ist, dass der Arbeitnehmer gegen diese Versorgungseinrichtung im Falle der Auszahlung keinen Anspruch gegen die Unterstützungskasse selbst hat. Vielmehr tritt die Unterstützungskasse an die Stelle des Arbeitgebers. Eine weitere Besonderheit ist, dass es sich hier nicht um eine Versorgungseinrichtung handelt, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterliegt. Und weil das so ist, kann die Unterstützungskasse frei mit den Mitteln umgehen, die ihr vom Arbeitgeber gezahlt wurden. Der Arbeitgeber finanziert die zugesagte Versorgungsleistung dadurch, dass er Zuwendungen an die Unterstützungskasse leistet und die Unterstützungskasse dann die Gelder gewinnbringend einsetzt. Was der Arbeitgeber hier zahlt, stellt steuerlich Betriebsausgaben dar. Die Zuführungen werden also wie Aufwand behandelt. Dabei ist die maximal zulässige Höhe aber gesetzlich gedeckelt. Für den Arbeitgeber fallen auch keine anteiligen Beiträge zur Sozialversicherung an.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber insgesamt die Unterstützungskasse ist also ebenfalls für die Arbeitgeberin steuersenkend. Jede Arbeitnehmerin hat einen Anspruch auf Entgeltumwandlung in eine betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, dass ein Teil des Gehaltes in eine betriebliche Altersvorsorge eingezahlt wird. Das Gehalt wird dabei nicht ausbezahlt, sondern in verschiedenen Formen angelegt und kommt erst in der Rente zur Auszahlung. Das ist geregelt in dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, kurz dem Betriebsrentengesetz. Es gibt 5 Durchführungswege für Betriebsrenten. Gerade gehört haben wir Details zur Direktzusage und Unterstützungskasse. Nach der Pause erzählt uns Alexander Tauchert, wie die Direktversicherung funktioniert.
Der höchste Grad von Ungerechtigkeit ist geheuchelte Gerechtigkeit. Platon.
Lora München, das alternative Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Mein Studiogast ist der Betriebsprüfer Alexander Tauchert. Wir haben gerade gehört, wie und ob man überhaupt eine Betriebsrente von seiner Arbeitgeberin bekommen kann. Schon nach 2 Durchführungswegen, der Direktzusage und Unterstützungskasse, ist klar, die Arbeitgeberin wird nur was anbieten, was für sie auch Vorteile bringt. Es gibt aber noch 3 weitere Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung. Wie funktioniert die Direktversicherung?
Bei der Direktversicherung schließt der Arbeitgeber mit einer Versicherung eine Lebensversicherung ab. Versicherungsnehmer ist aber der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer ist die versicherte Person und hat im Versicherungsfall einen Anspruch gegen die Versicherung. Auch hier kann der Arbeitgeber die Aufwendungen für die Versicherung als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen. Bei der Direktversicherung muss aber noch danach unterschieden werden, ob die Direktversicherung seit 2005 oder vorher abgeschlossen wurde. Da es sich um ein Lebensversicherungsunternehmen handelt, unterliegt es dem Versicherungsaufsichtsgesetz und kann die Mittel nur auf bestimmte Art und Weise anlegen.
Wie sieht es denn mit den Sozialabgaben bei der Direktversicherung aus?
Das ist jetzt nicht so ganz einfach. Es ist hier danach zu unterscheiden, was hier steuerlich passiert. Der Ausgangspunkt ist, dass hier der Arbeitnehmer tatsächlich etwas erhält. Er ist zwar nicht der Versicherungsnehmer, aber doch die versicherte Person. Insofern stellt sich hier schon die Frage, was mit diesem Mehr passiert, das der Arbeitnehmer dadurch erhält, dass der Arbeitgeber Beiträge zahlt. Wenn es sich um die Ansparungsphase handelt und es um eine sogenannte Neuzusage ab dem 01.01.2005 geht, gilt Folgendes. Wenn steuerfreie Zuwendungen des Arbeitgebers an die Direktversicherung gezahlt werden, handelt es sich auch für die Sozialversicherung nicht um Arbeitsentgelt. Jedenfalls nicht bis zur Höhe von 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Dann gibt es hier natürlich auch keinen Arbeitgeberanteil. Wenn es um die Ansparungsphase geht und es sich um eine Zusage, die vor dem 01.01.2005 gegeben wurde, eine sogenannte Altzusage, gilt Folgendes. Grundsätzlich handelte es sich hier um steuerpflichtigen Arbeitslohn. Damit würden diese Zahlungen auch der Beitragspflicht in der Sozialversicherung unterliegen. Allerdings gibt es auch hier eine Ausnahme. Der Arbeitgeber konnte die Lohnsteuer pauschalieren, mit anderen Worten selbst übernehmen. Dies ging aber nur bis zu einem Höchstbetrag von 1.752 Euro. Wenn dies gemacht wurde, wurde dies auch in der Sozialversicherung übernommen. Es kam zu keinen Beiträgen in der Sozialversicherung, auch bis zur Höhe von 1.752 Euro. Auch hier muss man natürlich wieder die Auszahlungsphase in den Blick nehmen. Regelmäßig kommt es zur Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Und auch hier gilt wieder, der Arbeitnehmer bzw. der Betriebsrentner zahlt alleine. Allerdings kann es sein, dass gar keine Steuerfreiheit oder Beitragsfreiheit in der Ansparungsphase gegeben war. Für diesen Fall kommt es mittlerweile dazu, dass dann, wenn schon kein Vorteil in der Ansparungsphase gegeben war, dass dann in der Auszahlungsphase keine Beitragspflicht besteht. Seit 2004 werden nicht nur die wiederkehrenden Rentenzahlungen von der Beitragspflicht in der Sozialversicherung erfasst, sondern Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung fallen auch dann an, wenn es zu Kapitalleistungen kommt.
Was hat die Arbeitgeberin von einer Pensionskasse?
Der nächste Durchführungsweg. Die Pensionskasse ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung. Der Arbeitgeber schließt hier eine Versicherung ab. Im Unterschied zur Direktversicherung ist hier aber nicht der Arbeitgeber, sondern der Arbeitnehmer selbst der Versicherungsnehmer. Die Beiträge zu einer Pensionskasse sind für den Arbeitgeber Betriebsausgaben im Rahmen des § 4c ESTG.
Und was ist bitte ESTG?
Das ist das Einkommensteuergesetz. Also auch hier gilt wieder, der Gewinn des Unternehmers kann durch die betriebliche Altersvorsorge gesenkt werden. Die Beiträge, die der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer an die Pensionskasse entrichtet, gehören zwar zum Arbeitslohn des Arbeitnehmers. Die Versicherungsbeiträge sind an sich Entgelt für die Arbeitsleistung. Diese sind aber für den Arbeitnehmer gemäß § 3 Nummer 63 Einkommensteuergesetz bis zur Höhe von 4% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung steuerfrei. Ab 2018 wurde der für den Arbeitnehmer steuerfreie Anteil sogar erhöht. Seitdem kommt es zur Steuerfreiheit bis zur Höhe von 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Steuerlich gab es bis Ende 2017 noch eine weitere Summe, die der Pensionskasse zugewandt werden konnte und die zu keiner Steuer beim Arbeitnehmer führte. Und diese lag bei 1.800 Euro. Seit 2018 gibt es diesen Betrag aber gar nicht mehr. Letztlich ist die Regelung auch nachvollziehbar. Nachdem der Versicherungsbeitrag an die Versicherung zu zahlen ist, müsste die Lohnsteuer hierauf der Arbeitnehmer aus seinem normalen Lohn zahlen. Durch § 3 des Einkommensteuergesetzes wird das vermieden.
Wie ist es denn hier mit den Sozialversicherungsbeiträgen?
In der Ansparungsphase fallen hier keine Sozialversicherungsbeiträge an. Jedenfalls dann, wenn hier nicht mehr Beiträge gezahlt werden als bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung. Auch das ist nachvollziehbar. Die Beiträge müssten ja ebenfalls aus dem normalen Lohn gezahlt werden. Und der Arbeitgeber wäre sicher auch nicht begeistert, zusätzlich zum zugesagten Beitrag noch irgendwelche Arbeitgeberanteile zahlen zu müssen. Interessanterweise wurde in der Sozialversicherung die Grenze nicht auf 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben. Allerdings kann man hier noch sagen, dass der steuerfreie Betrag in Höhe von 1800 Euro sozialversicherungsrechtlich noch nie beitragsfrei war. Hier mussten schon immer Beiträge gezahlt werden.
Also das Thema ist recht komplex. Und die 4 bisherigen Durchführungswege bringen alle Vorteile für die Arbeitgeberin. Der Gewinn wird gemindert, dadurch werden weniger Steuern beim Unternehmer fällig. Soweit die Mittel dem Arbeitnehmer zuzuordnen sind, fallen regelmäßig keine Sozialversicherungsabgaben an. Damit entfällt auch der sogenannte Arbeitgeberanteil. Bleibt noch der Pensionsfonds. Ist das auch ein Steuersparmodell für die Arbeitgeberin?
Klar, das ist der letzte Durchführungsweg. Auch der Pensionsfonds ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung. Das Besondere ist, dass es sich hier um kein Versicherungsunternehmen handelt. Also können die finanziellen Mittel vom Pensionsfonds freier verwaltet bzw. verwandt werden als von einer Pensionskasse. Der Pensionsfonds kann damit in ertragreichere Anlageformen investieren, die allerdings natürlich auch riskanter sind. Für den Arbeitnehmer ist das erstmal kein Nachteil.
Ja, außer das Geld ist am Schluss weg.
Das ist falsch, weil der Arbeitgeber für die betriebliche Altersversorgung einzustehen hat.
Das heißt, wenn das Geld weg ist, muss er es aus dem anderen Topf bezahlen.
Ja, wenn die Pensionskasse oder der Pensionsfonds nicht zahlen kann, dann bleibt es ja bei dem alten Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Und da hat der Arbeitgeber gesagt, lieber Arbeitnehmer, ich zahle dir eine Rente von so und so viel. Und wenn das nicht aus dem Pensionsfonds kommt, dann muss es der Arbeitgeber eben selber zahlen. Dieser Durchführungsweg ist mit der Pensionskasse sehr ähnlich. Auch hier hat der Arbeitnehmer einen Anspruch gegen den Fonds. Zudem unterliegt der Pensionsfonds, obwohl er gar keine Versicherung ist, dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Muss der Arbeitnehmer die Ansparungsphase versteuern?
Nachdem hier der Arbeitnehmer wieder etwas zusätzlich erhält, ist für den Arbeitnehmer die Ansparungsphase wieder steuerfrei, also in den gesetzlichen Grenzen bis zur Höhe von 8% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Es fallen auch wieder keine Beiträge zur Sozialversicherung an, bis zur Höhe von 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Das kommt natürlich auch wieder nicht zu einem Arbeitgeberanteil. Insofern hat der Arbeitgeber etwas davon, dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung zuzusagen, anstatt eine normale Lohnerhöhung durchzuführen. Zum einen kommt hier die tatsächliche Auszahlung später. Zudem fallen hier regelmäßig keine Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung an.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie man seine Rente über die Arbeitgeberin erhöhen kann. Da gibt es die Entgeltumwandlung, neudeutsch Deferred Compensation. Wie gestaltet sich die Entgeltumwandlung?
Bei der Entgeltumwandlung geht der Wunsch nach einer betrieblichen Altersversorgung vom Arbeitnehmer aus, der von seinem Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung haben will, weil die gesetzliche Rente zu niedrig erscheint.
Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Entgeltumwandlung?
Ja, er hat einen Anspruch. Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung für die betriebliche Altersversorgung verwandt werden. Da kommen sie wieder vor, die 4%. Im Fall der Entgeltumwandlung bringt die Mittel aber der Arbeitnehmer auf. Das heißt, Anstatt des bisherigen Lohnes erhält der Arbeitnehmer bereits brutto weniger. Häufig werden Sonderzahlungen oder Lohnerhöhungen umgewandelt. Das, was der Arbeitnehmer brutto weniger erhält, hat der Arbeitgeber in die betriebliche Altersversorgung einzuzahlen.
Das heißt, dadurch, dass der Arbeitnehmer weniger Lohn bekommt, zahlt er auch weniger Steuern.
Genau. Der Arbeitgeber zahlt weniger Lohn. Gerade das ist ja vereinbart worden. Und den Betrag, den der Arbeitgeber in die betriebliche Altersversorgung steckt, unterliegt den bekannten Regeln. Erstens, die Ausgaben für die betriebliche Altersversorgung sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften als Betriebsausgaben abziehbar. Und zweitens, nachdem der Lohn des Arbeitnehmers sinkt, sinken auch die Ausgaben für die Sozialversicherung. Und wenn die Beiträge sinken, dann sinkt auch der Arbeitgeberanteil. Also der Arbeitgeber kann sich hier die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sparen. Allerdings hat auch der Arbeitnehmer in der Ansparphase Vorteile.
Das klingt jetzt aber wieder nach einem Sparmodell für die Arbeitgeberin.
Ja, nicht ganz. Auch der Arbeitnehmer hat in der Ansparphase Vorteile. Der Arbeitnehmer zahlt, solange die betriebliche Altersversorgung angespart wird, auch weniger Sozialversicherungsbeiträge. Auf den niedrigeren Lohn fallen weniger Sozialabgaben an und auch die Zuführung zur betrieblichen Altersversorgung ist regelmäßig beitragsfrei.
Was bedeutet das für die Steuer?
Da der Bruttolohn gesenkt wurde, fällt auch weniger Lohnsteuer beim Arbeitnehmer an. Es handelt sich hier um eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer. Da der Steuersatz in der Einkommensteuer progressiv ansteigt, das heißt, die Steuer umso höher wird, je höher das Einkommen ist, kann man zu einem günstigeren Steuersatz kommen. Der Arbeitnehmer wird hierbei also überproportional entlastet.
Der Arbeitnehmer zahlt weniger Steuern.
Der Arbeitnehmer erhält vordergründig mehr Netto vom Brutto bzw. genauer vom niedrigeren Brutto.
Und was bedeutet das für die Sozialversicherung?
Sozialversicherungsrechtlich allerdings um den Preis, dass auch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sinken. Und wenn die Beiträge sinken, ja dann sinken auch die im entsprechenden Jahr erreichten Entgeltpunkte. Und wenn die Entgeltpunkte sinken, wird auch die zukünftige Rente zwangsläufig niedriger ausfallen.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich muss doch normal Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Wieso sinken die Beiträge?
Ja, normal schon. Aber durch die Gehaltsumwandlung sinkt doch gerade der Bruttolohn. Und da dieser sinkt, sinken auch die Sozialversicherungsbeiträge hierauf. Insbesondere auch der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und dadurch bekommt der Arbeitnehmer weniger Rentenpunkte, als er ohne die Gehaltsumwandlung bekommen hätte. Keine Nachteile erfahren natürlich diejenigen Arbeitnehmer, die sowieso schon ein Entgelt oberhalb der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze erhalten, weil hier gar keine Beiträge mehr verloren gehen können.
Also wenn ich wenig verdiene, zumindest unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze liege, dann reduziere ich durch so eine Entgeltumwandlung meine spätere Rente. Kann das sein?
Richtig, weil man ja auch weniger in die gesetzliche Rente eingezahlt hat.
Aber das nützt mir eigentlich nicht besonders. Beziehungsweise es nützt mir nur, wenn ich bereits über der Beitragsbemessungsgrenze verdiene.
Ja. Oder genauer, der Nachteil, dass man bei der gesetzlichen Rente weniger bekommt, würde auch dann nicht ins Gewicht fallen, wenn das Geld, das in die betriebliche Altersversorgung gesteckt wird, dort ordentliche Erträge abwirft und der Arbeitnehmer in deren Genuss kommt. Wenn der Arbeitnehmer dadurch effektiv mehr bekommt, hätte es sich für ihn ja auch gelohnt. Ach ja, was man hier vielleicht noch hinzufügen könnte. Den Nachteil bei der gesetzlichen Rentenversicherung im Falle der Entgeltumwandlung hat man mittlerweile gesehen. Soweit der Arbeitgeber durch diese Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers Sozialversicherungsbeiträge einspart, ist er mittlerweile verpflichtet, 15% des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterzuleiten.
Laut Betriebsrentengesetz steht heute durch den Anspruch auf Entgeltumwandlung jeder Arbeitnehmerin eine Betriebsrente zu. Für die Betriebsrenten gibt es insgesamt 5 Durchführungswege. Alle Durchführungswege bieten unseren ArbeitgeberInnen Möglichkeiten, ihre Gewinne zu schmälern, weil sie durch die Einzahlung in Betriebsrenten weniger Unternehmenssteuern zahlen müssen. Für die ArbeitnehmerInnen kommt dann in der Rentenphase zur gesetzlichen Rente noch eine Betriebsrente dazu. Die Frage ist nur, ob diese Betriebsrenten auch dann noch sinnvoll sind, wenn man sie selbst finanzieren muss, beispielsweise über Lohnverzicht bzw. diese Entgeltumwandlung. Man spart sich zwar Steuern und Sozialabgaben bei der Ansparphase, hat dafür aber eine niedrigere gesetzliche Rente und muss für die Betriebsrente Sozialversicherungsbeiträge in der Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen. Die ArbeitgeberIn hat dafür Betriebsausgaben, die sich bei ihr steuermindernd auswirken. Nach der Pause erzählt uns Alexander Tauchert, was in der Auszahlungsphase der Betriebsrenten passiert.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Mein Studiogast ist der Betriebsprüfer Alexander Tauchert. Wir haben gehört, welche Anreize unsere Arbeitgeber haben, Altersvorsorge ihren Mitarbeitern anzubieten. Meist sind steuerliche Vorteile und Einsparungen von Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung gegeben, denn die Ausgaben für die Renten schmälern den Gewinn und somit die Steuerlast des Unternehmens. Im Weiteren wollen wir uns ansehen, was mit unserem angesparten Geld in der Auszahlungsphase passiert. Was passiert, wenn ich meine Betriebsrente ausbezahlt bekomme?
Dann ist man nicht mehr bei seinem Arbeitgeber, sondern in Rente. Außer bei der Direktversicherung. Die kann man, je nach Vertrag, bereits mit 60 ausbezahlt bekommen.
Ja, und was passiert bei der Auszahlungsphase?
Jetzt kommt es darauf an, welcher Durchführungsweg gegeben war. Ganz allgemein geht es in der Auszahlungsphase wieder um die Frage, ist diese Zahlung steuerfrei und ist diese Zahlung frei von Sozialversicherungsbeiträgen? Oder kommt es hier jetzt zu Abzügen?
Fangen wir mal mit der Direktzusage an.
Bei der Direktzusage wird die Betriebsrente wie Lohn behandelt. Genauer gesagt, es handelt sich hier um Versorgungsbezüge. Die werden vergleichbar wie normaler Lohn versteuert. Also bekommt man hier nicht einfach einen Betrag netto ausbezahlt. Zum Trost könnte man noch sagen, dass nur wenig Steuer anfällt. Da in der Rente die Einnahmen grundsätzlich merklich geringer ausfallen, bekommt man einen günstigeren Steuersatz. Gleiches gilt auch für die Unterstützungskasse.
Wie sieht es bei der Sozialversicherung aus?
Bei der Sozialversicherung muss man allerdings unterscheiden. Aufgrund des Alters fallen keine Beiträge zur Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung an. Die gesetzliche Unfallversicherung ist auch unwichtig. Relevant ist allerdings die gesetzliche Kranken- und die gesetzliche Pflegeversicherung.
Und was passiert mit der Kranken- und Pflegeversicherung?
Hier passiert auch wieder Interessantes. In der Pflegeversicherung muss der Rentner sowieso den ganzen Beitrag zahlen. Anders in der Krankenversicherung. Dort zahlt der Rentner nur den eigenen Beitragsteil. Die Rentenversicherung übernimmt den Arbeitgeberanteil. Bei der Betriebsrente fallen auch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an. Und hier kommt dem Rentner keine gesetzliche Rentenversicherung zu Hilfe und übernimmt den Beitragsanteil zur gesetzlichen Krankenversicherung. Der Rentner muss also auch diesen Teil tragen.
Das wird aber teuer.
Je nachdem, wie sich die Beiträge entwickeln.
Also nochmal zusammengefasst. In der gesetzlichen Rentenversicherung zahlt den Arbeitgeberanteil die Rentenversicherung und in den Betriebsrenten muss der Betriebsrentner Arbeitgeber plus Arbeitnehmeranteil bezahlen.
Bei der Direktversicherung, beim Pensionsfonds und auch bei der Pensionskasse stellen die Leistungen sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes dar, die nach den entsprechenden Regeln zu versteuern sind. Allerdings ist das auch hier nicht ganz einfach, weil das nur für den Regelfall gilt. Wenn es nämlich, aus welchen Gründen auch immer, dazu kam, dass in der Ansparphase keine steuerfreien Beiträge und auch sonst keine Förderung vorlag, dann werden die Leistungen von der Direktversicherung, dem Pensionsfonds oder der Pensionskasse als sogenannte Kapitaleinkünfte versteuert, nach § 20 1 Nummer 6. Auch das ist wieder eine Vorschrift, die nicht einfach ist. Soweit Renten aus einer betrieblichen Altersversorgung gegeben sind, handelt es sich hier um Versorgungsbezüge, für die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung zu zahlen sind. Eine Grenze ergibt sich natürlich auch wieder daraus, dass die Sozialversicherungsbeiträge nur bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zu zahlen sind. Wenn man darüber kommt, fallen keine Beiträge mehr an.
Die Beitragsbemessungsgrenze ist praktisch so eine Deckelung, über die hinaus nicht mehr bezahlt wird.
Da stimmt. Da hat der Gesetzgeber gesagt, wir haben einen Prozentsatz festgelegt. Ja, das Problem ist ja, dass die ganzen Beiträge in der Sozialversicherung praktisch prozentual festgesetzt sind. Anders als in der Privatversicherung. Und wenn man von irgendwas prozentual einen Anteil nimmt, kann man ja feststellen, irgendwann wird dieser Beitrag wahnsinnig hoch, wenn die maßgebenden Einnahmen zu groß sind.
Ja, aber nur wenn es sich um Millionenbeträge handelt.
Aber es soll auch Millionäre geben. Und da hat der Gesetzgeber eine Grenze eingeführt, bei der er sagt, bis zu diesen Einkünften fällt der entsprechende Beitragssatz an. Wenn dieser erreicht ist, kriegt die Versicherung keine weiteren Beiträge mehr. Hinzufügen muss man aber immer, dass es, soweit es sich um Versorgungsbezüge handelt, das jeweilige gesetzliche Mitglied der Krankenkasse den ganzen Beitrag alleine zahlen muss, der sich hieraus ergibt.
Da sind wir wieder bei der Doppelverbeitragung.
Ja, genau.
Muss ich die Zusatzrente versteuern?
Ja, klar. Alle Einkünfte müssen versteuert werden. Die Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen stellen sonstige Einkünfte im Sinne von § 22 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes dar. Allerdings gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie die Beitragszahlung ursprünglich erfolgt ist.
Was heißt alle Einkünfte?
Naja, es gibt ja Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft, aus nicht selbstständiger Tätigkeit oder zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung. Renten, Zusatzrenten als sonstige Einkünfte und letztlich ja Kapitalzinsen als Kapitaleinkünfte.
Konkret heißt es doch, was meine Arbeitgeberin sich an Steuern eingespart hat, das muss ich bei meiner Auszahlung bezahlen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Was muss ich bei den diversen Durchführungswegen an Steuern bezahlen?
Letztlich den individuellen Steuersatz.
Aha, also nochmal, was meine Arbeitgeberin sich einspart, holt sich die Steuer dann bei meiner Auszahlung von mir?
Das kann man so nicht sagen, weil eine ziemlich lange Zeit vergangen ist. Betriebliche Altersversorgungen laufen ja nicht nur Jahre, sondern regelmäßig über Jahrzehnte. Und die Vorteile des Arbeitgebers können mit den Nachteilen des Arbeitnehmers nicht verglichen werden. Zudem hatte ja auch der Arbeitnehmer Vorteile. Allerdings kann man sagen, dass der Arbeitnehmer letztlich am Ende alleine ist.
Also noch einmal ganz langsam. Es gibt 5 Durchführungswege von Betriebsrenten. Für unsere Arbeitgeberin ist das lukrativ, weil sie sich bei der Einzahlung was einsparen. Ich als Arbeitnehmerin bekomme die Versteuerung des Unternehmens ja gar nicht mit. Interessiert mich auch nicht besonders. Aber wenn die Betriebsrente dann ausgezahlt wird, dann muss ich die Steuern zahlen, die damals der Unternehmer nicht gezahlt hat. Die Summen, die da hin und her geschoben werden, kann man doch bestimmt als Steuermathematiker berechnen.
Vielleicht kann man das berechnen. Insbesondere, wenn man die Fälle vergleicht, in denen der Arbeitgeber die betriebliche Altersversorgung tatsächlich zusätzlich gewährt und die Fälle, in denen die betriebliche Altersversorgung tatsächlich durch den Arbeitnehmer im Wege der Entgeltumwandlung aufgebracht wurde.
Für die Arbeitgeberin ist klar, sie spart sich Geld über die Steuern, die Auszahlung an die Rentner ist ihr egal. Der Arbeitnehmer spart sich bei Einzahlung in eine Direktversicherung Steuer, muss sie aber bei Auszahlung versteuern, vielleicht 30 Jahre später. Aber in der Rente habe ich so wenig Geld, dass mich das dann vielleicht viel mehr belastet als in jungen Jahren, wo ich noch voll verdiene und nicht mit 48% meines ehemaligen Gehaltes leben muss.
Moment! Durch die betriebliche Altersversorgung soll doch gerade gegengesteuert werden, dass der Abstand zum letzten Nettogehalt nicht so groß ausfällt. Und auch die gesetzliche Rente ist, jedes Jahr mehr zu versteuern, die Rentenerhöhungen sogar vollständig.
Nochmal, wir sprechen hier von staatlicher Förderung. Der Staat tut mir was Gutes, wenn ich mich um meine Rente selber kümmere, also zusätzlich zur Rentenpflichtversicherung noch was freiwillig in irgendeinen Topf stecke. Ich bekomme heute bei der Einzahlung eine Subvention, aber bei Auszahlung holt der Staat sich das wieder.
Wiederholen ist hier das falsche Wort. Es gibt hier diverse Förderungen. Bereits das, auf die entsprechenden Einzahlungen regelmäßig keine Sozialabgaben anfallen, das ist ja letztlich auch eine staatliche Förderung. Wenn der Arbeitnehmer selbst der Versicherungsnehmer ist, dann würde er zusätzlich zu seinem Lohn auch einen Versicherungsbeitrag erhalten, letztlich als Bestandteil seines Lohns. An sich müsste hier der Arbeitnehmer auch Steuern zahlen. Dies muss er aber gerade nicht. Insofern wird hier die betriebliche Altersversorgung erst bei der Auszahlung besteuert. Es kommt hier zur sogenannten nachgelagerten Besteuerung, wie in der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. den Beiträgen hierzu. Die Beiträge sind hierfür zu einem bestimmten Prozentsatz abzugsfähig, wobei der Arbeitgeberanteil als steuerfreie Einnahmen hier voll abgezogen werden müssen. Im Gegenzug muss dann aber die Rente versteuert werden.
Aber die Krankenversicherung holt sich das dann wieder in der Auszahlungsphase.
Im Alter kommt es regelmäßig zu höheren Gesundheitskosten. Woher soll die Kranken- und die Pflegeversicherung denn das entsprechende Geld sonst nehmen?
Betriebsrenten sind prinzipiell eine schöne Sache, aber in der Auszahlungsphase unterliegen sie der Steuer und den Sozialabgaben. Das gilt für die gesetzliche Rente zwar auch. Allerdings muss der Rentner nur den halben Krankenkassenbeitrag zahlen. Die andere Hälfte trägt die Rentenversicherung. Nicht so bei den Betriebsrenten. Dort muss der Betriebsrentner den vollen Krankenkassenbeitrag zahlen. Und natürlich muss man die Betriebsrenten versteuern. Ob da am Ende noch eine Rendite herauskommt, wenn man die Betriebsrente durch eine Entgeltumwandlung erreicht, ist kaum vorstellbar. Das müsste man doch glatt einmal versuchen auszurechnen. Nach der Pause erzählt uns Alexander Tauchert, ob Betriebsrenten gesichert sind.
Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher.
Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil der Sendung, die 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Mein Studiogast ist Alexander Tauchert, der Betriebe prüft. Wir haben gehört, welche Abzüge in der Auszahlungsphase von Betriebsrenten anfallen. Das sind alles gesetzliche Abzüge. Eine ganz andere Frage ist, bekomme ich das Geld einer Betriebsrente wirklich ausbezahlt oder können die Firmen da was tricksen? Eine Firma muss Rückstellungen bilden. Nun ist so ein gefüllter Geldtopf sehr verlockend. Da liegt Geld drin, das kann man doch mal ganz schnell rausholen und anders ausgeben. Jetzt mal ein ganz anderes Thema. Bekomme ich das Geld einer Betriebsrente wirklich ausgezahlt Oder können die Unternehmer bzw. die Firmen da irgendwas tricksen? Eine Firma muss Rückstellungen bilden, haben wir gehört. Nun ist so ein gefüllter Geldtopf sehr verlockend. Da liegt Geld drin. Das kann man doch mal ganz schnell rausholen und anders ausgeben. Ist das Geld abgesichert oder können die Firmen das Geld anderweitig verwenden?
Wenn es um eine Direktzusage geht, die über Rückstellungen gebildet wird, dann bleibt das Geld erst einmal im Unternehmen. Was die Firma damit macht, wie sie es anlegt, ist ihre Sache. Sie kann die hier zurückbehaltenen Mittel in Investitionen stecken, um so in der Zukunft Gewinn zu machen und damit dann später die Renten auszuzahlen. Oder sie kann das Geld auch in Finanzprodukte oder Werte investieren, damit hier dann Erträge anfallen, aus denen die Renten aufgebracht werden können. Aber mit einem Missverständnis muss Schluss sein. Aus den gebildeten Rückstellungen selbst kann man kein Geld nehmen. Geld gibt es nur auf der Bank oder in der Kasse. Das merkt der Unternehmer dann, wenn er die Betriebsrente selbst auszahlen muss. Er hat einen Mittelabfluss, aber diesmal erfolgsneutral. Auf jeden Fall müssen die Pensionsrückstellungen bei Aktiengesellschaften im Geschäftsbericht aufgeführt werden. Dort kann sich jede und jeder informieren. Wenn eine Firma insolvent wird und zugesagte Betriebsrenten nicht zahlen kann, springt der Pensionssicherungsverein ein.
Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was ist ein Pensionssicherungsverein? Was bedeutet das? Ist das ein Verein, der im Vereinsregister steht?
Der Pensionssicherungsverein ist erstmal ein ganz normaler Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das ist letztlich eine Möglichkeit, wie eine Versicherung ausgestaltet sein kann. Das Besondere ist hier, dass dieser Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit doch nicht so ganz normal ist. Denn dass es ihn gibt, ist schon im Gesetz festgelegt. Auch sagt das Betriebsrentengesetz, dass dieser Verein einspringen muss, wenn ein Arbeitgeber bei der Direktzusage oder ein sonstiger Träger der betrieblichen Altersversorgung ausfällt und der Arbeitgeber, der ja auch weiterhin haftet, auch nicht zahlen kann. Insofern soll der Arbeitnehmer hier nicht seine betriebliche Altersversorgung verlieren, sondern es gibt ein besonderes Sicherungssystem.
Durch die Niedrigzinsen haben die Pensionskassen ja gar nicht mehr so viel Geld. Kann es denn passieren, dass eine laufende Betriebsrente gekürzt wird?
Nach Betriebsrentengesetz kann eine bereits laufende Betriebsrente nicht gekürzt werden. Im Gegenteil, der Arbeitgeber muss regelmäßig überprüfen, ob sie nicht an die Inflation angepasst werden muss. Bei einer wirtschaftlichen Notlage des Unternehmens allerdings kann der Anspruch auf eine spätere Betriebsrente gekürzt werden.
Was heißt eine spätere Betriebsrente, solange ich noch im Erwerbsleben bin und noch überhaupt kein Betriebsrentner bin?
Genau. Gesichert ist der Betriebsrentner praktisch erst, wenn er tatsächlich einen Rentenbezug erhält, in der Ansparungsphase nicht.
Aber der Rentner, der bereits Betriebsrente erhält, bei dem wird nichts mehr gekürzt.
Genau, da kann nur noch unter ganz immensen Umständen eingegriffen werden.
Wie sieht es mit den Sozialabgaben in der Rente aus? Was muss ich da zahlen?
Nachdem man hier bereits in Rente ist, ist das Risiko des Alters bereits eingetreten. Insofern zahlt man hier keine Beiträge mehr. Auch kann der Rentner nicht mehr wirklich arbeitslos sein. Es kommt auch nicht zu Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. Krank und pflegebedürftig kann der Rentner natürlich nach wie vor werden. Und es fallen hier entsprechende Beiträge an. Wie in der Pflegeversicherung zahlt der Rentner den ganzen Beitrag. Und auch den Krankenversicherungsbeitrag muss der Rentner voll zahlen. Es gibt hier keine Hilfe vom ehemaligen Arbeitgeber oder auch von der gesetzlichen Rentenversicherung.
Krankenkasse, Arbeitgeber plus Arbeitnehmeranteil. Also die Arbeitgeberin hat sich durch die Entgeltumwandlung was gespart, was ich dann bei der Auszahlung bezahlen muss.
Ja, aber doch erst Jahre oder besser Jahrzehnte später. Das Problem ist ja, dass auch die gesetzliche Krankenversicherung Geld braucht. Wenn die gesetzliche Rente niedrig ist, zahlt man auch nur einen beitragsmäßig geringen Beitrag. Und wie gesagt, seit 2018 gibt es eine Vorschrift, dass im Fall der Entgeltumwandlung der Arbeitgeber einen Arbeitgeberzuschuss an die Direktversicherung, den Pensionsfonds oder die Pensionskasse in Höhe von 15% der Entgeltumwandlung zahlen muss, wenn er selbst Sozialversicherungsbeiträge einspart.
Das klingt aber nicht vertrauenserweckend.
Vertrauenserweckend ist etwas gefühlsbetont. Das Leben kostet nun einmal Geld. Was man nicht selbst zahlt, müssen irgendwie andere bezahlen. Ist das für die anderen vertrauenserweckend?
Das Thema Betriebsrenten ist eine komplexe Angelegenheit. Es ist schwer, sich da durchzufinden. Prinzipiell muss man in der Erwerbsphase schon vorsorgen für die Rente. Denn unsere Renten, so wie sie denn erleben, werden gering sein. Aber welcher Durchführungsweg der geeignete ist, das muss man sich sehr genau überlegen und durchrechnen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung 5 Durchführungswege der Betriebsrenten. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast Alexander Tauchert. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.